Flugforensik. Ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Dänisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de.
Ich habe da draußen geguckt und sah da nur, wie gesagt, der Wald kam und ja, wir stürzen ab, habe ich dann nur noch gesagt.
Ich konnte das zuerst sowieso nicht richtig begreifen, weil ich auch dorthin gegangen bin und die eine Frau mir entgegenkam und sagte, der hat ja keine Arme und Beine mehr. Das konnte ich nicht, zumindest zu dem Zeitpunkt, nicht richtig einordnen.
Nachdem Katastrophenalarm ausgelöst worden war, trafen in Abständen von wenigen Sekunden Lösch- und Rettungsfahrzeuge aus Hamburg und Schleswig-Holstein an der Unglücksstelle ein. Polizeibeamte, Angehörige der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerkes und der Bundeswehr setzten alle verfügbaren Mittel ein, um Überlebende aus der brennenden Maschine zu retten.
Da kam ein Bote mit einem Telegramm und dem Text. Die Alert, also das Flugzeug mit dem Kunstgut Alpha Lima Alpha Tango, auf Autobahn Not gelandet, 21 Tote, Punkt, Stopp. Deutsche Bank unter Kontrolle, Stopp, Rückkunft nicht nötig.
Herzlich willkommen zur Premierenfolge von Flugforensik, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge einem Flugzeugabsturz nachgehen und seine Geschichte erzählen. Mein Name ist Benjamin Dänisch und der Absturz, den wir heute besprechen, der hat sich ganz in der Nähe der Heimatstadt von meinem Gesprächspartner ereignet. Hallo Andreas.
Hallo Benny.
Andreas Speth ist einer der besten deutschen Luftfahrtjournalisten und hat sogar ein persönliches Archiv zum Absturz der Penn International 112. Könnte also jetzt schon ganz viel in die Tiefe und ins Detail gehen, das wollen wir aber am Anfang gar nicht, sondern mal ganz kurz erzählt, was ist passiert am 6. September 1971?
Eine zweistrahlige Beck 111 der Pan International, einer deutschen Charterfluggesellschaft, ist gestartet von Hamburg Richtung Malaga. Kurz nach dem Start fielen beide Triebwerke aus und nach nur 93 Sekunden war der Flug zu Ende, und zwar auf der Autobahn A7 nördlich von Hamburg bei Quickborn ist die Maschine Not und Bruch gelandet, leider.
Und dabei sind 22 Menschen gestorben, es gab auch Schwerverletzte. Kannst du ganz kurz einordnen, wie schwerwiegend ist dieser Absturz in der Geschichte der deutschen zivilen Luftfahrt?
Das war der schwerste Absturz eines Passagierjets in der westdeutschen Bundesrepublik Deutschland. Also zu Zeiten der deutschen Teilung war das in Westdeutschland der schwerste Jetunfall.
Wir haben für diesen Podcast mit einem Überlebenden gesprochen. Wir haben einen Helfer an der Unglücksstelle getroffen und wir haben Statements bekommen von einem der Geschäftsführer der Fluggesellschaft. All diese Menschen leben noch und haben ganz vitale Erinnerungen.
Montag, 6. September 1971. Die Beck 111 der deutschen Charterfluglinie Pan International hat an diesem Tag ein volles Programm vor sich. Düsseldorf, Frankfurt, Malaga, Hannover, Hamburg, Malaga und wieder zurück. Nur an einem Flughafen steht die Maschine länger, in Düsseldorf, der Heimatbasis von Pan International, wo sich auch das Lager der Airline befindet. Während des Aufenthalts in Düsseldorf von 3.59 Uhr bis 7.10 Uhr passiert ein Fehler, der später noch fatale Folgen haben sollte.
Ja, die Fluggesellschaft Pan International, das war eine sogenannte Bedarfsfluggesellschaft, heute würde man sagen Charterfluglinie, die ist hervorgegangen aus einem Jugendreisebüro. Die beiden Gründer, zwei Herren namens Botzenhardt und Trommer, die hatten eigentlich weder das Geld und schon gar nicht die Erfahrung, um eine Airline zu gründen. Ich hatte die Möglichkeit, Jürgen Botzenhardt, der ist heute 85 Jahre alt, einige Fragen zu schicken zu der Fluggesellschaft, zu dem Absturz, und er hat sie mir per Sprachnachricht beantwortet. Vor allen Dingen wollte ich von Botzenhardt wissen, wie er als junger Jugendreiseunternehmer auf die etwas größenwahnsinnige Idee gekommen ist, ein Flugzeug zu kaufen. Dann hat er gleich gesagt, ich hatte die Idee nicht, das war mein Geschäftspartner, Herr Dr. Trommer. Und die Idee kam im Grunde, als Ihr Reiseunternehmen keine Platzkontingente bei großen Charter-Airlines wie der Condor bekommen haben.
Also kam Dr. Trommer eines Tages in mein Büro und sagte, wenn wir keine Charterplätze bekommen, dann kaufen wir uns halt ein Flugzeug. Dr. Trommer war ein Genie in Bezug auf Ideen und so reagierte ich etwa so: Ja, schon gut, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Dr. Trommer war nie ein Freund von Rückfragen bei anderen. Er brütete sozusagen im stillen Kämmerlein die Idee einer Pan-Air-Fluggesellschaft aus, mit Hilfe des Rechtsanwaltes Gerhard Löhr und Werner Will. Ich war mit der Leitung des Reiseunternehmens völlig ausgelastet. Die Finanzierung erfolgte meines Wissens über die Eximbank in Washington. Das sind meine Erinnerungen aber trübe, das machte alles Dr. Trommer. Wir waren ja eine OHG, also mit voller persönlicher Haftung. Vielleicht war es mir mulmig zumute, aber eine Haftung von 20 oder 200 Millionen ist eh unvorstellbar, besonders in unserem jugendlichen Alter. Jedenfalls sagte ich damals nicht nein.
20 oder 200 Millionen D-Mark, in der Tat unvorstellbar für eine Privatperson. Andreas, was wir hier schon in diesem kurzen O-Ton hören, klingt so ein bisschen wie Cowboys in der Luft. Kannst du uns abholen, wie war die Szene, die Branche Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre im deutschen Flugverkehr?
Ja, das waren wirklich Glücksritter, gerade diese beiden, Trommer und Botzenhardt. Die haben nämlich auch ein ganz spannendes Modell erfunden der Finanzierung, wenn man eigentlich kein Geld hatte und trotzdem plötzlich groß ins Chartergesellschaftsgeschäft einsteigen wollte, konnte man mit sogenannten Verlustzuweisungen beim Bundesfinanzministerium sozusagen ohne eigenes Kapital, also der Botzenhardt, glaube ich, gesagt, er hätte ein Erbe von 8.000 D-Mark damals eingebracht. Das war auch damals nicht viel Geld, auf jeden Fall nicht genügend, um davon Flugzeuge zu kaufen. Und man konnte eben sich sozusagen vom Finanzministerium, also diese Verlustzuweisungen waren versprochen worden, die konnten sich Kommanditisten suchen, also Leute, die sich quasi mit ihrem Geld beteiligt haben. Das waren vor allen Dingen Zahnärzte und ähnlich gut verdienende Freiberufler. Die konnten sozusagen Geld investieren in so eine Airline, wie in diesem Fall Pan International, bekamen dann sozusagen fast den gesamten Einsatz vom Finanzamt sozusagen in Steuererleichterungen wieder zurück. Und Leute wie Botzenhardt und Trommer konnten dann wirklich tatsächlich, ohne quasi eigenes Geld zu haben, davon Flugzeuge kaufen. Das war eine Art, wie man auf Englisch sagt, Loophole, also eine Gesetzeslücke. Denn diese sogenannten Verlustzuweisungen gab es vom Finanzministerium für neue Transportmittel. Und gedacht war es eigentlich für Schifffahrts, für Schiffskapazitäten. Aber die beiden haben eben, kamen auf den Trichter, dass das genauso gut und legal genauso funktioniert, eben für Flugzeuge, sind ja auch Transportmittel. Und das wurde dann sozusagen zum großen Vorbild. Und daraufhin haben sich dann wirklich ein halbes Dutzend weiterer Never-Come-Back-Firmen gegründet in Deutschland.
Um das nochmal klarzuziehen, also es gab ja damals schon die damals Lufthansa-Tochter Condor und das war eine große Charter-Airline und die hat offenbar dann Konkurrenz von mehreren Neulingen im Fluggesellschaftsgeschäft bekommen.
Es war ganz klar, was ja im Grunde bis heute so ist, ein klarer Preiskampf. Und Condor sozusagen war der Goldstandard, war das Benchmark. Die waren, das haben sie auch immer groß herausgestellt, eben Lufthansa-Tochter und hatten also auch die Wartungsstandards von Lufthansa und haben immer so ein bisschen sich gerne dieses Lufthansa-Image mit angehängt, worüber der Kranich auch oft gar nicht ganz glücklich war, die Lufthansa selber. Aber die waren eben ziemlich teuer, die Condor. Und es gab also eine Menge, also A ist die Nachfrage massiv gestiegen in der Zeit, also späte 60er Jahre und frühe 70er gab es da wirklich unglaubliche zweistellige Zuwächse jedes Jahr am Flugtourismus und der hat sich also irgendwie von so 61 bis irgendwie in die 70er hat sich fast verhundertfacht der Flugtourismus in seinem Aufkommen in Deutschland. Also man brauchte ohnehin mehr Kapazität und das war das große Glück, dass also ein Preiskampf stattfand und da aber dann eben auch diese plötzlich gefundene Methode sich plötzlich ganz viel neue Kapazität anbot und das eben erstmal genau zu einer Zeit, wo auch die Nachfrage massiv stieg und deswegen sozusagen das neue Angebot auf sehr fruchtbaren Boden, sprich auf Nachfrage traf.
Eine schnelle Expansion und ein Preiskampf um Leib und Leben, muss man dann leider auch sagen. Denn wir sprechen ja über einen Absturz bei der eine dieser Bedarfsfluggesellschaften betroffen waren. Wir hatten die Möglichkeit, Andreas und ich hatten die Möglichkeit, einen der letzten lebenden Überlebenden dieses Absturzes zu treffen in der Nähe von Bremen. Uwe Renken heißt der Mann. Er war an Bord von Pan International Flug 112 mit seiner Frau Marlies. Und sie haben sich für einen Flug in den Spanienurlaub entschieden. Und das kurioserweise, wie ich finde, obwohl sie bei vorangegangenen Flügen, die ja damals 60er, 70er Jahre auch noch nicht so gängig waren, durchaus unangenehme Erfahrungen gemacht haben.
Wir waren vorher zweimal bzw. dreimal nach Berlin geflogen. Mit der BEA, also die Berliner, die Viermotorige im Korridor. Und ja, da haben wir alleine erlebt. Alleine beim Gewitter, wo zwei Propeller plötzlich ausgingen, da kriegten sie alle schon Angst. Aber ich habe dann erfahren, dass es bei Gewitter grundsätzlich eine, zwei ausgeschaltet werden. Ja, wir sind gelandet und dann hatten wir, ja, wollen wir mit dem Auto oder wollen wir fliegen? Und da haben wir gesagt, nee, lass uns mal nach Spanien fliegen. Und da ich im ADAC bin, habe ich die dann über ADAC auch gebucht. Wir wollten also richtig vernünftigen Urlaub machen. Das hieß dann ja, in drei Stunden, fünf Minuten sind sie da unten. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, wo wir wählen wollen. In der Nähe von Benidorm.
Uwe Renken ist heute 77 Jahre alt, aber seine Erinnerungen an diesen Tag, den 6. September 1971, sind heute noch sehr konkret.
Es hieß nur, es ist eine neue Maschine, die Penn International, zweistrahlig, wenn ich das richtig weiß. Und ja, da waren wir mit einverstanden. Wie gesagt, wie die Maschine draußen war, war ja auch alles in Ordnung. Wir haben ja auch im Prinzip keine Angst gehabt.
Gegen 12 Uhr mittags fahren der Sparkassenangestellte Uwe Renken und seine Frau Marlies mit dem Zug von Bremen nach Hamburg. Sie haben Tickets für Penn International Flug 112 nach Malaga. Am frühen Nachmittag erreicht das Ehepaar den Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel und erlebt dort erstmal eine unangenehme Überraschung.
Achtung bitte, Passagiere.
Dann waren wir in Hamburg auf dem Flugplatz, dann hieß es, die Maschine hat Verspätung, sie müssen warten. Warum, wussten wir ja alle noch nicht. Und da waren dann noch zwei Ehepaare aus Hamburg. Und dann, ja, wir haben uns eine, da haben wir schon gesagt, was für einen Klepper kriegen wir denn jetzt? Ja, aber die Maschine kam muss kurz nach 5 gewesen sein.
17.15 Uhr. Die Back 111 der Penn International ist verspätet eingetroffen. Die Passagiere, die bereits in Hannover an Bord gegangen sind, müssen zum Betanken das Flugzeug verlassen. Der Pilot, Kapitän Reinhold Hüls, weiß, dass die Maschine ausgebucht ist. Er lässt den zweistrahligen Jet reichlich betanken und plant mit einem sogenannten Nassstart.
Nassstart, das ist ein Begriff, den ich vor dieser Podcast-Recherche ehrlich gesagt, obwohl ich Luftfahrt interessiert bin, noch nie gehört habe. Dazu kommen wir gleich. Erzähl mir doch bitte aber erstmal ein bisschen was über die Back 111.
Zu der habe ich auch persönlich ein enges Verhältnis, weil meine ersten Flüge, und die waren nicht lange nach dem Pan-International-Absturz in meinem Leben, da war ich damals 7 Jahre alt, also 73, waren auch mit der Back 111. Und deswegen kann ich mich daran sehr gut erinnern, wie allein schon die Hilfsturbine am Heck beim Einsteigen so laut war, dass ich mir als Kind erschrocken die Ohren zugehalten habe. Ich habe das drinnen nicht gehört, aber am Boden, wenn man das mal am Boden mitbekommen hat, wie eine Back 111 startet, da hat sie wirklich ihrem Ruf alle Ehre gemacht, nämlich dass das einzige Flugzeug sei, was den Sprit direkt in Lärm verwandelt. Es war aber damals ein sehr gängiges Flugzeug, es war auch sehr wirtschaftlich, es war kompakt und leicht zu bedienen, hatte vorne und hinten eine eingebaute Treppe, also eine war hinten im Heck eingebaut, zwischen den beiden Triebwerken kann man sozusagen aufs Vorfeld runtersteigen oder von da aus einsteigen, und eben vorne links die Tür hatte auch eine ausfahrbare Treppe. Sie war also einfach im Handling und hatte dann meistens drei Flugbegleiter oder Flugbegleiterinnen und war einfach so das typische Flugzeug für so Flüge von 3 Stunden nach Spanien zum Beispiel.
Und bei Pan International waren es dann 115, 120 Insassen mit Besatzung. War das auch so die gängige Größe oder war die für deine Verhältnisse oder für deren, selbst für Back 111 Verhältnisse sehr dicht bestuhlt?
Nein, das waren halbwegs normale Verhältnisse damals. Es gab noch eine größere Version der Back 111, die hatte etwas mehr Sitze. Aber auch zum Beispiel British Airways hat dieses Flugzeug so ähnlich lange Jahre im innerdeutschen Verkehr nach Berlin eingesetzt. Damals war ja Deutschland geteilt und West-Berlin war eine eigene Insel sozusagen innerhalb der DDR. Und so gab es diese von der Bundesregierung subventionierten Flüge nach West-Berlin von Westdeutschland aus. Und das ist eben auch bei British Airways ganz lange Jahre mit der Back 111 gemacht worden.
Dann kommen wir mal zu dieser Besonderheit dieses Flugzeugtyps, dem sogenannten Nassstart. Was ist damit gemeint?
Ja, das ist interessant, weil das klingt wirklich auf den ersten Blick ja auch seltsam, weil man davon ausgeht, ein Start, da wird Benzin verbrannt, da wird es heiß, da treten Flammen und heiße Luft aus, da denkt man nicht gerade an Wasser. Aber das war schon ganz lange, und zwar seit den Zeiten der Boeing 707, also in den 60er Jahren, bei bestimmten Triebwerkstypen die beste Methode, kurzfristig die Leistung zu erhöhen. Und ich habe so schön einen Vergleich gelesen, das ist ein bisschen wie sozusagen, wenn einem heiß ist, schwitzt man und dann hat man eben Feuchtigkeit, den Schweiß, den man als Mensch aussondert. Und das ist hier in diesem Fall so ein bisschen ähnlich zu verstehen, weil nämlich das Wasser wurde eingespritzt und zwar in die Brennkammer, also vor der Brennkammer, wo sozusagen die verdichtete Luft sich sammelte. Und die wurde dadurch gekühlt, die sich vor der Brennkammer verdichtende Luft. Und dadurch sozusagen konnte man sie besser verbrennen und sie gab eben mehr Leistung ab. Das kann man so ein ganz bisschen im Effekt vergleichen, wie etwa Nachbrenner. Da allerdings wird Sprit eingespritzt, während eben beim Nassstart wird Wasser eingespritzt. Aber das Wasser eben kühlte diese kompressierte Luft und dadurch konnte man kurzzeitig, ich glaube, 10-15% Leistungssteigerung gewinnen. Und das war an diesem Abend wichtig, weil eben es war ein warmer Abend in Hamburg, 1971 im September, und das Flugzeug war schwer beladen, also nahezu voll, und das eben hat man dann sich entschieden, bei diesem Typ musste dann, bei diesen Verhältnissen musste ein Nassstart angewendet werden, und dafür mussten nämlich extra Kanister mit entmineralisiertem Wasser in einen eigenen Kühlkreislauf am Triebwerk eingefüllt werden, der natürlich völlig getrennt verläuft von dem Treibstoffkreislauf.
Und wir werden jetzt gleich einen Auszug aus dem Flugunfallbericht hören, wie in Hamburg die Betankung gelaufen ist, inklusive der von Andreas angesprochenen Kanister.
Auszug aus dem Flugunfallbericht, Seite 8. Beim Start verfügte das Flugzeug über einen Kraftstoffvorrat von insgesamt 11.000 Kilogramm. Bei dem gegebenen Abfluggewicht war es erforderlich, den Start mit Wassereinspritzung durchzuführen. Die hierfür erforderliche Menge an demineralisiertem Wasser betrug 368 Kilogramm. Der Wasservorrat wurde in 5 Kunststoffbehältern bereits vor dem Flug von Düsseldorf nach Frankfurt in das Flugzeug als Fracht verladen. Die Behälter waren hinsichtlich ihres Verwendungszweckes nicht gekennzeichnet und hatten zuvor beim luftfahrttechnischen Betrieb der Pan International in Düsseldorf auf einem offenen Abstellplatz gelagert.
Diese Kunststoffbehälter sollen noch eine große Rolle spielen oder vielmehr ihr Inhalt. Aber dazu gleich mehr. Springen wir zurück ans Gate am Hamburger Flughafen. Als die Betankung abgeschlossen ist, dürfen die Passagiere an Bord. Sitzplatzreservierung gibt's nicht bei Pan International, aber immerhin die Regelung, dass die Gäste, die bereits seit Hannover an Bord waren oder mitgeflogen sind, dass die als Erste dann zurück in die Maschine dürfen. Das war auch die Chance für Uwe Renken, einen guten Platz zu ergattern.
Da habe ich zum Beispiel nur gesagt, ich versuche mit den Hannover reinzukommen, damit ich ans Fenster komme. Ja, die Hannoveraner durften ja wieder eher rein und Salzgitter und alle Wesen aus der Gegend. Ja, ich dann, ja, vorne alles besetzt, ich dann gehen wir gleich ganz nach hinten. Und dann war ich genau kurz, letzte Bank, hinter war der Notsitz, wo die Stewardessen her gesessen hatte und dann auch erzählte. Ja, ich konnte aus dem Fenster gucken, ich wollte ja fotografieren, ja, der Fotoapparat, ich hatte alles mit.
Uwe Renken hat eine Mission, von der er in diesem Moment noch gar nichts weiß. Er will eigentlich nur ein paar Erinnerungsfotos schießen und hat deswegen seinen Fotoapparat umgehängt. Damit wird der Passagier Uwe Renken zum Dokumentar einer Katastrophe.
Funkverkehr, übersetzt und festgehalten im Flugunfallbericht auf Seite 10. 18.11 Uhr. Flug DR112 erbittet Rollfreigabe, die unmittelbar darauf zur Startbahn 34 erteilt wird. 18.13 Uhr. Flug DR112 erklärt sich bereit zum Start. 18.17 Uhr. Der Tower erteilt Flug DR112 die Freigabe zum Rollen auf Startbahn 34 und die Weisung, in Startposition zu halten. 18.18 Uhr. Flug DR112 erhält die Freigabe zum Start. Flug DR112 bittet darum, unverzüglich zum Flughafen zurückkehren zu dürfen mit Radarführung. Um 18.20 Uhr und 25 Sekunden meldet sich die Besatzung von Flug DR112 letztmals beim Tower.
Wie wir jetzt langsam Geschwindigkeit aufgenommen haben, da habe ich den Flugplatz noch fotografiert. Ja, und dann ging das ja verhältnismäßig schnell. Es knallte ja, ja, was ist jetzt los? Also es hörte sich so an, als wenn früher, wenn die Autos Fehlzündung hatten. So hörte sich das an. Das knallte zweimal, ja, und dann ging ja der Steilflug wieder zu Ende, sondern wir gingen ja wieder runter. Er hat ja abgefangen, aber ich hatte das Fallstück ja gesehen, mir aber auch nicht. Das ging ja so schnell. Da haben wir keine Zeit gehabt, irgendwann über nachzudenken.
Wenn man das jetzt so hört von Uwe Renken, ich muss fast ein bisschen lachen. Der Mann ist so ein typischer Norddeutscher, ist wirklich sehr cool und stoisch. Der beschreibt da wirklich ein Drama, bei dem viele Menschen gestorben sind, bei dem er auch hätte sterben können, sehr, sehr gelassen. Und ich nehme ihm auch ab, dass er damals so gelassen war. Vielleicht kannst du, Andreas, noch mal beschreiben, was da passiert ist, ganz konkret auf der Autobahn und wie knapp die einer noch viel, viel größeren Katastrophe entkommen sind.
Ja, also auf jeden Fall ist es definitiv sozusagen in der Hall of Fame der Fliegerei eine echte Leistung, die der Reinhold Hülz da verbracht hat, quasi ohne jede Vorbereitung, völlig ohne Vorwarnung, völlig ohne jedes Training, ohne jede Art von spezieller Navigation, seine vollbesetzte und vollbetankte Maschine mal so eben auf einer deutschen Bundesautobahn zu landen, das per se, und hat ja geklappt, diese Landung, ist schon ein Meisterstück gewesen. Und natürlich ist so eine Autobahn dafür nicht gemacht. Man muss wissen, dass die Back 111 war ja ein Tiefdecker, also die Flügel waren unten, die waren eigentlich auch ziemlich tief, die haben ziemlich kleine Räder, die Back. Deswegen hing einfach auch die Tragflächen relativ tief über dem Boden, was in diesem Fall natürlich nicht günstig war, weil wahrscheinlich die Leitplanken in der Tat ähnlich hoch oder sogar ein bisschen höher waren und deswegen eben auch zumindest die rechte Tragfläche, soweit ich weiß, eben Berührung bekam mit einer Leitplanke und dann die linke Tragfläche eben später dann in dieser Verlauf sozusagen dieses Aufsetzens eine Notrufsäule streifte. Was aber genauso beeindruckend ist, er hat wohl auch noch irgendwie im letzten Moment umgeschwenkt und die Fahrbahn genommen, wo wenig Verkehr war, weil es war ja Feierabendzeit und sozusagen die Fahrbahn aus Hamburg raus war wohl relativ gut befahren, aber die stadteinwärts führende Fahrbahn war eben relativ leer und da ist er eben aufgesetzt.
Bis auf einen, entschuldige, wenn ich dich unterbreche an der Stelle, bis auf einen ganz süßen kleinen Fiat Cinquecento, den es in der Urversion auch schon 1971 gab.
Natürlich, der ist ja ohnehin schon aus den 60er Jahren, glaube ich, der Typ Fiat 500. Jedenfalls in der Tat, das muss also absolut das Grauen auf Erden gewesen sein für die Fahrerin. Das war ein Ehepaar, das war eine Fahrerin und die sind irgendwie gerade noch so unter der sich senkenden Tragfläche hindurchgehuscht, weil sie da einfach unterwegs waren und hatten natürlich auch gar nicht wahrgenommen, weil das Auto hat ja auch nicht so große Dachfenster oder kein Glasdach, dass sie also mal sehen, oh, hier kommt gerade ein Flugzeug rein, das erwartet man ja auf der Autobahn auch nicht oder nirgends erwartet man das. Das war ein wahnsinniges Glück. Es gibt auch wirklich Fotos, wie dann das fassungslose Ehepaar auf der Autobahn steht und ihr Auto ist heil, sie sind auch unverletzt, aber hinter ihnen ist das Inferno. Also das war ein Riesenglück im Unglück.
Und es hätte auch auf eine andere Weise noch schlimmer enden können, denn ganz in der Nähe des Absturzortes war eine Hochspannungsleitung.
Genau, und da ist er eben auch noch irgendwie drüber weggehüpft sozusagen. Der Pilot hat sich da also genau in diese Lücke setzen können. Ich habe mir das ja auch angesehen und man sieht also, die Leitung ist relativ nahe schon an der Brücke. Aber er hat natürlich nicht es dann noch vermocht, irgendwie die Brücke auch noch zu passieren. Ich vermute auch, er wusste zuerst beim Auftesten noch gar nicht, dass die so nahe dann auch gleich kommt, die Brücke, die ja dann leider auch zum Verhängnis wurde. Aber allein sozusagen die Abläufe bis zum Aufsetzen vor der Brücke, das alleine war wirklich schon ein sehr lobenswürdiges, fliegerisches Meisterstück.
Auszug aus dem Flugunfallbericht, Seite 4. Der verantwortliche Flugzeugführer sah die einzige Möglichkeit für ein Überleben der Insassen in einer Notlandung auf der Autobahn Hamburg-Bad Bramstedt, die er mit einer flachen Kurve zu erreichen glaubte. Er ließ deshalb das Fahrwerk wieder ausfahren. Vor dem Aufsetzen auf der Autobahn kam die Überziehwarnung an und kurz darauf setzte das Flugzeug zuerst mit dem linken Hauptfahrwerk, dann mit dem rechten Hauptfahrwerk und anschließend mit dem Rumpfheck hart auf. Das linke Hauptfahrwerk brach und der linke Flügel streifte den Boden, eine Notrufsäule und die Leitplankenpfosten der Autobahn. Dadurch drehte sich das Flugzeug nach links, sodass es unter einem Schiebewinkel von etwa 60 Grad mit dem Rumpfvorderteil gegen einen Brückenpfeiler prallte. Durch den Zusammenprall wurde der Rumpf im Bereich der vorderen Fluggastsitze abgetrennt. Das Seiten- und Höhenleitwerk stieß gegen die Autobahnüberführung und wurde wie das Rumpfvorderteil ebenfalls vom Flugzeug getrennt. Das restliche Wrack rutschte rückwärts mit dem rechten Außenflügel gegen eine Eiche und kam nach einer Drehung um die Hochachse von etwa 360 Grad und nach einer Roll- und Rutschstrecke von insgesamt 390 Metern über einem Entwässerungsgraben zum Stillstand.
Ich war hier auf diesem Grundstück, bin aber noch mal auf die Straße gegangen, auf den Fußweg, weil ich da noch was machen wollte. Und dann kamen Bekannte mit dem Auto und wir haben ein bisschen gequatscht und hörten dann eben einen Knall und sahen kurze Zeit später auch eine schwarze Rauchwolke aufsteigen. So, und dann, ich weiß nicht, wer das sagte, aber wir kamen da auf die Idee, da ist ein Tanklastzug auf der Autobahn verunglückt. Und dann sind wir gleich dorthin gefahren.
Das war die Stimme von Helmut Hillebrand, einem der ersten, die an der Unglücksstelle als Helfer an der Maschine waren, an der abgestürzten oder notgelandeten Penn International Back 111. Du hast diesen Mann, dessen Erzählungen sehr beeindruckend sind, getroffen. Du bist mit ihm oder du hast ihn in Haslo getroffen, Andreas.
Also ich habe ihn in der Nähe getroffen, da besitzt er eine Autowerkstatt, hat er immer noch ein Hinterzimmer gemietet, heute mit 77 Jahren. Und wir sind eben dann nach Haslo gefahren. Für mich hat der Name Haslo allein schon einen magischen Klang, weil ich nämlich noch nie dort war, aber eben schon seit vielen Jahrzehnten sozusagen mit diesem Namen auch diesen Absturz verbinde. Und man muss aber natürlich sagen, das ist ein eher unspektakulärer Ort, es ist also eine recht schöne Gegend dort. Es gibt viele Pferdeweiden und Reiterhöfe und es ist sehr grün und eben sehr ländlich, obwohl es so stadtnah ist, kaum 10 Kilometer Luftlinie vom Hamburger Flughafen entfernt. Und da sind wir eben durch dieses Dorf gefahren, alles sehr viel grüne Häuser, also grüne Wiesen und grüne Bäume. Also es war wirklich sehr schöne Gegend eigentlich. Und stand dann eben vor einem Haus, das ist so ein neues Haus, weil es heute seiner Tochter gehört, das ist wohl neu gebaut worden. Aber 1971 war dort wohl das Haus seiner Mutter. Und er war da wohl zu Besuch oder hat da auch teilweise gewohnt, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls hat er sich damals eben genau in diesem Ort befunden, wo wir jetzt auch waren.
Wie hast du ihn erlebt? Also das Unglück ist 50 Jahre her. Wir haben eben vorhin über Uwe Renken gesprochen, der da bis heute irgendwie total unterkühlt ist. Als Helfer erlebst du ja manchmal auch ganz furchtbare und traumatisierende Szenen. Du siehst schlimme Bilder, du hörst Menschen, die vielleicht sterben. Wie hast du Hillebrand erlebt?
Also auf jeden Fall ist er, sagen wir mal, etwas, also ich will nicht sagen emotionaler, aber emotional war er eigentlich auch nicht, aber er ist etwas lebendiger als der Uwe Renken in seinen Erzählungen. Aber ich glaube auch, beide waren irgendwie sehr abgeklärt und ich glaube auch ein bisschen, das ist eine Generationenfrage. Die sind ja auch beide gleich alt, beide sind 77 heute. Und ich vermute auch, dass ein bisschen diese Kriegsgeneration, die auch vielleicht im Krieg gelernt hat, sozusagen schlimme Dinge einfach schnell abzuhaken und zu verdrängen. Und das schien mir hier auch so ein bisschen so zu sein. Aber er war sehr eloquent, hat mir auch teilweise auf mehrere Nachfragen und mit verschiedenen Aufnahmen, die wir gemacht haben, immer wieder auf Knopfdruck und sehr detailliert und auch sehr lebhaft in seiner Weise eben geschildert, was er erlebt hat. Aber trotzdem irgendwie, also lebendiger als der Uwe Renken, aber irgendwie auch nicht wirklich angefasst oder nicht wirklich emotional, muss man sagen, nach all den Jahren. Vielleicht auch damals schon nicht. Er hat ja auch erzählt, dass er eben dann nach 2 Tagen nach dem Unfall sich nochmal auf der Brücke, durfte er extra dahin nochmal sozusagen innerlich verabschiedet hat von diesem Ort und von diesem Thema und es dann aber für sich auch irgendwie verarbeitet hat. Das merkte man eben auch, dass es für ihn eigentlich emotional nicht mehr anrührend heutzutage.
Ja, und das ist die perfekte Überleitung. Hören wir rein in dein Gespräch mit Helmut Hillebrand an der Brücke, an der A7, wo alles geschah.
Und dann bin ich hier ausgestiegen, hier oben, und bin hier runtergegangen.
Also links neben der Brücke.
Ja. Genau, hier runtergegangen, über den Bach. Und da habe ich eben gesehen, dass dort viele Leute rumliefen. Und eine Frau kam mir entgegen und sagte, der hat ja keine Arme und Beine mehr. So, ich konnte das zuerst gar nicht richtig einordnen, aber sie hatte recht. Es war so, es lagen Verletzte und auch Tote. Und dann habe ich gesehen, dass die Pilotin und der Pilot noch im Cockpit saßen. Und bin zu dem Cockpit gegangen.
Aber es war sowieso wahrscheinlich extrem scharf, kann überall waren Trümmer. Es war auch gar nicht so einfach, mal eben
reinzugehen, oder? Nein, deswegen bin ich nicht mit reingegangen. Ich habe vor dem Eingang gewartet und habe dann mitgeholfen, dass der Pilot an die Böschung kommt.
Die Bilder von der Unglücksstelle damals und heute, die Fotos von Uwe Renken und die Fotos, die Andreas Späth jetzt vor wenigen Wochen gemacht hat, könnt ihr auf der begleitenden Website zu diesem Podcast sehen. flugforensik.de. Dort gibt es auch viel, viel mehr spannende Materialien, zum Beispiel einen kurzen Auszug aus dem Flugunfallbericht. Wir haben es eben gehört, da sind Menschen leicht verwirrt auf der Autobahn herumgelaufen und Helmut Hillebrand wusste auch zum Teil gar nicht, wer diese Leute sind. Er kannte sie nicht und es stellte sich raus, das waren auch Überlebende und Insassen des Pan-International-Flugs 112. Und zu den Menschen, die da verwirrt rumgelaufen sind, gehörte auch das Ehepaar Renken aus Bremen. Zunächst waren die beiden getrennt.
Nur wie wir dann unten waren, dann fing natürlich die Passagiere an zu laufen. Raus. Ja, meine Frau raus. Ich sagte, ich habe meine Tasche vergessen. Ich wieder zurück und habe dann die Tasche geholt. Apparat hatte ich ja in der Hand. Und dann ist meine Frau aber recht zur Autobahn ausgestiegen und ich auf der anderen Seite. Also erstmal zurückgegangen und bin dann, meine Frau ist dann rechts über den Flügel ausgestiegen und ich auf der linken Seite. Dann rief meine Frau und dann habe ich gesagt, ich bin auf der anderen Seite. Wie ich von da auf die Autobahn gekommen, Das weiß ich nicht. Ich war auf das nächste Bild, was ich gemacht habe, ist auf der rechten Seite.
Wie lange dauerte es dann, bis sozusagen die Hilfskräfte kamen und die Feuerwehr war das?
Es war Folgendes. Ich habe mich um die Verletzten gekümmert und bin zuerst zu der einen Frau, nachdem der Pilot dort saß, gegangen. Und diese Frau, die hatte die Klamotten, die waren nicht mehr dort, wo sie hingehören. Und die jammerte auch Arm und Beine. Und die habe ich nur vernünftig hingelegt, soweit man das machen kann. Und Klamotten lagen hier jede Menge rum, etwas unter den Kopf gelegt und Mut gemacht. So mehr kann man in dem Moment gar nicht machen. Und so habe ich mich um einige Verletzte gekümmert. Eben gut zureden, bisschen Mut machen. Und dann ging das auf einmal los. Es kam Hubschrauber dort hinten, die sind drüben gelandet. Und dann hatte ich das Gefühl, als wenn jede Menge Krankenwagen kommen, weil das auf einmal alles blau blinkte und die Sirenen und. Also ich habe aber nicht so genau dorthin geguckt, eben nur gehört und gesehen, dass auf einmal viele, viele Krankenwagen gekommen sind. Polizei, Krankenwagen und.
Auszug aus dem Flugunfallbericht, Seite 22. Durch den Aufprall des Rumpfes gegen den Brückenpfeiler der Autobahn und die hierdurch erfolgte Zerstörung des vorderen Teils des Fluggastraums hatten 18 Personen so schwere Verletzungen erlitten, dass der Tod entweder sofort oder wenige Minuten danach eintrat. Auf dem Transport ins Krankenhaus verstarben 3 Insassen. Ein weiterer Insasse verstarb eine Woche nach dem Unfall. Bei den tödlich Verletzten wurden schwerste mechanische Verletzungen, hochgradige Quetschungen, teils mit Aufriss der Körperhöhlen, Anschlagsverletzungen am Kopf, Rumpf und Gliedmaßen festgestellt. Bei 20 Toten waren im Bereich der Bauchdecke Abdrücke durch die Anschnallgurte nachweisbar.
So, und dann hieß es ja nur, wir sollen versuchen, die Autos anzuhalten, wer uns nach Flughafen zurückbringt. Ja, dann haben wir die beiden Mädchen, die klitschenass waren, meine Frau und ich, ein Fahrer hat uns dann zum Flughafen gebracht.
Wir haben eingangs Jürgen Botzenhardt schon mal gehört, einen der Geschäftsführer von Penn International. Er war eher für das touristische Geschäft verantwortlich, während sein Geschäftspartner Trommer sich eben um die Fluglinie kümmerte. Und ich habe Botzenhardt natürlich auch gefragt, wie er eigentlich vom Absturz erfuhr und was ihm da durch den Kopf ging.
Den Tag des Absturzes, da war ich in Dahomey, Afrika. Wir verhandelten da über den Bau eines Hotels. Da kam ein Bote mit einem Telegramm und dem Text, die Alat, also das Flugzeug mit dem Kurt Alpha Lima Alpha Tango, auf Autobahn Not gelandet, 21 Tote, Punkt, Stopp. Deutsche Bank unter Kontrolle, Stopp, Rückkunft nicht nötig. Ich dachte nur an meine Familie zu Hause und habe die dann auch nach vielen Mühen mit einem Blitzgespräch damals erreicht aus Kamerun. Die wurden ja direkt von der Presse überfallen, das ganze Haus war umstellt. Und meine Frau wusste von nichts, sie hat sich nie um die Firma gekümmert, Gott sei Dank.
Wir haben Jürgen Botzenhardt gehört, einen der Verantwortlichen von Penn International. Ja, ob er es so richtig bereut oder Gewissensbisse hat, das konnte ich nicht herausfinden. Ich glaube, er sieht die Schuld vor allen Dingen bei seinem Geschäftspartner Dr. Trommer und bei den möglichen Verantwortlichen für diesen Absturz. Und das müssen wir jetzt mal klipp und klar sagen. Im Grunde, Andreas, war die Ursache für das Unglück der Penn International 112, dieses Fluges, Schlamperei. Was ist genau schiefgegangen?
Ja, es sind letztlich eben Kanister vertauscht worden, und zwar in Düsseldorf, in deren technischer Basis. Und zwar eben Kanister, in denen vorher Sprit gewesen war, also Kerosin. Die wurden dann plötzlich mit destilliertem Wasser befüllt für diese Wasserstarts. Und die waren nicht beschriftet, die waren auch vorher nicht beschriftet, was überhaupt nicht geht. Also diese Art von Schlampigkeit, die da auch ausweislich eines schon vor dem Unfall verfassten Reports vom zuständigen Luftfahrtbundesamt vorhanden war, dieser Schlendrian, der hat ganz klar dazu geführt, und es wurden ja später auch ein paar damals dort tätige Techniker verurteilt.
Also ganz konkret, in Hamburg wurden diese Kanister, wurde Flüssigkeit eingefüllt. Das sollte Wasser sein, aber da war teilweise Kerosin drin, also so eine Art Brandbeschleuniger für die Triebwerke.
Exakt. Also die Ursache war, dass im Kühlkreislauf, wo natürlich, wie der Name schon sagt, gekühlt werden soll mit Wasser, eben mehrere Kanister auch mit Sprit, mit Kerosin, mit Treibstoff gelandet waren und aber auch noch irgendwie ein paar mit Wasser drin, wie vorgesehen, mit dem Erfolg. Das war ja gerade das Trügerische an der Geschichte. Die ersten paar Minuten das Ganze noch normal funktionierte, weil Wasser ist schwerer und war unten im Tank und deswegen ist auch zuerst Wasser angesaugt worden, wie vorgesehen. Und kaum war die Maschine in der Luft, war das Wasser dann verbraucht und dann kam das obendrauf unerwartet ja schwimmende Kerosin zum Einsatz, was natürlich zur Kühlung nicht taugt, sondern dann erst recht das Triebwerk sich überhitzt und deswegen ja auch beide ausfielen.
Mitten im Steigflug eigentlich, muss man sagen, ein Todesurteil eigentlich für alle Menschen und hätte da nicht ein herausragender Pilot gesessen, dann wären vielleicht alle Menschen an Bord gestorben. Das ist Spekulation, aber ich glaube, keine reine Spekulation ist die Mitverantwortung der Airline und der Verantwortlichen an dieser Katastrophe. Wie schätzt du deren Schuld daran ein?
Ja, also es ging eben ganz klar darum, möglichst viel Geld zu verdienen in einer kurzen Zeit. Sie haben sich auch völlig übernommen bei dieser Airline, weil sie haben also auch Aufträge akzeptiert, etwa von Neckermann-Reisen, damals einer der größten oder der größte deutsche Reiseveranstalter, ja sogar für Flüge bis nach Mombasa in Kenia, wofür sie eigentlich uralte Boeing 707 in den USA günstig gekauft hatten, die aber dann nie starten durften, weil sie irgendwie die Zertifizierung hier nicht geschafft haben. Dann wurden eben auch die Back 111 geprügelt und bis nach Afrika geflogen. Wenn man sich die Dienstzeiten der Crew anschaut an dem Tag, die hatten bereits 14 Stunden Dienstzeit hinter sich zum Zeitpunkt des Unfalls. Und auch das Flugzeug war von den 30 Stunden vor der Katastrophe irgendwie fast 20 Stunden im Einsatz gewesen. Also die haben Mensch und Material bis aufs Äußerste strapaziert. Und das eben noch vor dem Hintergrund einer sehr chaotischen sozusagen Firmenkultur. Und gerade auch in der Technik sah es eben sehr wüst aus. Das war im Grunde vorprogrammiert, dass das irgendwann mal schiefgehen würde.
Und auch der Umgang, das unmittelbare Krisenmanagement hat sehr zu wünschen übrig gelassen. Wir hören mal Uwe Renken, was sozusagen das Entschädigungsangebot von Penn International war.
Nach dem Abschluss hat uns die Gesellschaft eine Flugreise anbieten wollen zur Türkei. Im Werte von, ich meine, 1000 D-Mark wäre das gewesen. Und die haben wir abgelehnt, weil wir nicht fliegen wollen. Und das hat die Fluggesellschaft abgelehnt. Sie hat also kein Geld dafür gegeben, dass wir zum Schwarzwald gefahren sind.
Einige haben das Angebot aber angenommen. Wie ist es denen ergangen?
Die beiden Hamburger Ehepaare, die sind, so viel ich weiß, geflogen und mussten aber anschließend aus dem Hotel wieder raus, weil die Fluggesellschaft nicht bezahlt hatte.
Eine Türkei-Reise, die dann abgebrochen werden muss und die Airline wäre noch nicht mal bereit, den entspannten Urlaub in den Schwarzwald, also bei eigener Anreise, zu erstatten. Aus heutiger Sicht eigentlich kaum zu glauben, aber noch mehr erstaunt hat Andreas und mich der Umstand, dass die beiden noch nicht mal von Penn International ihr Gepäck, was bei dem Unfall verloren gegangen ist oder ja verbrannt ist, erstattet bekommen haben. Wir haben Uwe Renken mal gebeten, vorzulesen, was da so alles drin war. Das ist jetzt hier nur mal ein kleiner Auszug.
Der Koffer hat 132 D-Mark gekostet und die Reisetasche 135. Inhalt der großen Koffers, Hosenanzug. Von Damenhosenanzug, 1970 gekauft, 145 D-Mark. Damen-Sonnenpulli, 50 D-Mark. Weiße Häkeljacke, 70 D-Mark. Ein Kleid, 1971, 33 D-Mark.
Erstattet haben Sie dann die Summe von, weißt du es noch, Andreas, 690 D-Mark oder so?
Ja. Um den Dreh, ja. Also im Grunde.
Haben Sie vor, na gut, Summe. 690 Mark waren ja damals noch ein bisschen mehr wert als heute.
Aber gemessen an dem, was im Koffer war, glaube ich, war es nicht der volle Gegenwert.
Das stimmt, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Auf jeden Fall haben Sie Ihr Geld bekommen, aber eben nicht von der Airline, sondern von der Hausratversicherung oder Haftpflicht. Nee, Hausrat muss es gewesen sein. Ja, also auch das kurios. All das, was wir gehört haben über den Absturz von Penn International Flug 112, über das Wunder von Haslow, ist schon ein bedeutendes und tragisches Kapitel in der deutschen Luftfahrt. Es gibt aber noch mehrere Wendungen nach diesem Absturz mit verschiedenen Beteiligten. Zwei Aspekte würde ich gerne in aller Kürze nochmal mit dir ansprechen. Und das eine ist die Frau, die auf dem rechten Sitz im Cockpit saß, über die wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, Elisabeth Friske. Was ist mit ihr passiert?
Also sie war eine sehr ungewöhnliche Frau. Sie war 1971 die erste deutsche Jetpilotin überhaupt zu einer Zeit, als niemand eine Frau im Cockpit sehen wollte in Deutschland. Das passte einfach nicht in die Zeit und das fanden die Männer, deren Domäne ja Luftfahrt war, irgendwie völlig unpassend. Aber sie hat sich durchgebissen. Ihr Mann war irgendwie Fallschirmspringer, hat sie immer ermutigt und hat sie auch wirklich geschafft. Und das war wirklich auch dann sehr tragisch, dass sie jetzt ganz früh, sie hatte erst 7 Flugstunden auf der Back 111 zu dem Zeitpunkt eben diesen ja von ihr völlig unverschuldeten Absturz sozusagen miterleben musste. Aber damit hat es noch gar nicht das Ende gehabt, sozusagen das Schicksal mit Frau Friske. Denn noch viel später, 1987, hat sie einen zweiten Absturz erlitten und ist dabei ums Leben gekommen. Das war auch nicht irgendein Absturz, sondern das war der Absturz eines Citation Business Jets auf dem Flughafen Lübeck-Blankensee, also auch in Schleswig-Holstein, gar nicht so sehr weit weg von Haslow im Prinzip. Und da hatte sie an Bord keinen geringeren als Uwe Barschel, den damaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, der auf dem Weg von Bonn von einem Treffen mit Kanzler Kohl zurück nach Lübeck war. Und da ist bei Nacht im Nebel irgendwie im Anflug auf Lübeck haben sie einen Mast gestreift und abgestürzt. Und da ist eben Frau Friske auch gestorben, tragischerweise bei ihrem zweiten Absturz. Herr Barschel hat als einziger überlebt. Aber die Tatsache, dass er dann sehr starke Schmerzen hatte und offenbar auch nach Schmerzmitteln teilweise süchtig wurde, der Uwe Barschel, nach diesem Unfall, hat wohl auch sicherlich ein ganzes Stück dazu beigetragen, dass 5 Monate später Barschel selbst tot war, nämlich offenbar im Suizid in dieser berühmten Badewanne in Genf. Also als Ende der Barschel-Affäre, der sogenannten, die eben in dem Jahr 1987 die alte Bundesrepublik sehr durcheinandergewirbelt hat.
Uwe Barschel war ja bei der CDU. Der Fall Penn International hat zu einer anderen großen Volkspartei auch noch eine Beziehung, nämlich zur SPD und zu einem Mann namens Karl Wienand, der ein, kann man sagen, enger Vertrauter von Herbert Wehner war. Welche Rolle spielte Wienand für die Penn International, Andreas?
Ja, das war auch eine bizarre Wendung in dieser Geschichte oder ein bizarrer Aspekt, eine Facette in dieser unglaublichen Geschichte. Denn die Tatsache, dass eine so chaotische Firma wie Penn International überhaupt noch fliegen durfte, obwohl das LBA, wie ich ja schon gesagt habe, schon wusste, dass da vieles drunter und drüber geht, das war wohl das Werk von Karl Wienand. Karl Wienand war Ausputzer und Strippenzieher, wie man das damals nannte. Und zwar genau eben sozusagen der Mann fürs Grobe für Herbert Wehner, den berühmten und berüchtigten damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag in Bonn damals. Und Wienand hat also, wie es Polo später auch nachgewiesen, 160.000 Mark bekommen an Beraterhonoraren von Penn International vor diesem Unfall und hat noch wenige Wochen vor dem Absturz beim LBA darauf bestanden, Kraft seines Einflusses und seines Amtes, dass die erstmal gefälligst den Sommerflugplan oder den Winterflugplan für Penn International in dem Jahr durchwinken sollten, weil die zu Recht im LBA eben Zweifel hatten, ob sie überhaupt diese Airline weitere Flüge genehmigen sollten bei den dort herrschenden Zuständen, die ja gerade entdeckt und beschrieben worden waren. Aber da hatte eben wohl auch Wienand seine Hand im Spiel. Und die Tatsache, dass eben das LBA und die Behörden, obwohl sie wussten, dass es da nicht gut aussah, nie eingeschritten sind, die werden eben darauf zurückgeführt, dass Wienand im Grunde, ja, wenn man so will, bestochen wurde, also dieses viel Geld bekommen hat von Penn International, um dann sozusagen politisch die entsprechenden Strippen zu ziehen, dass die einfach weiterwursteln dürfen. Es gab dazu im Deutschen Bundestag einen wirklich Untersuchungsausschuss, was auch nicht jeden Tag passiert. Und am Ende war es aber so, dass im Parteienstreit das Ganze unterging und auch deswegen Wienand eben natürlich durch das Veto der SPD nie klar sozusagen rangekriegt oder verurteilt wurde, zumindest moralisch von diesem Ausschuss, weil einfach das im Parteienstreit unterging. Aber unbestritten ist, dass dieser Mann damals da eine sehr zwielichtige Rolle gespielt hat, die auf jeden Fall auch diesen Unfall sicherlich begünstigt hat.
Was mich im Laufe der Recherchen überrascht und vielleicht auch ein bisschen entsetzt hat, war die Tatsache, dass diese Krauter Airline Penn International ganz gewaltige Expansionspläne sogar hatte. Die wollte in das Geschäft mit Großraumfliegern einsteigen. Und wenn man jetzt die Umstände des Absturzes von Flug 112 kennt, läuft es einem kalt den Rücken runter. Wie das kam, hat mir Jürgen Botzenhardt erzählt.
Aufgrund des Exklusivvertrags mit Neckermann Reisen für die Auslastung der gesamten Flotte für 10 Jahre, das war ein Milliardenverlag, war die Auslastung der Pan International enorm und die Condor kaufte ja zu dieser Zeit 2 oder mehr Jumbos, also 747. Neckermann drängte darauf, dass wir auch Großflugzeuge anschaffen sollen. So wurden 2 DC-10, eine Festbestellung und eine Option, vereinbart. Das hat Drommer gemacht, direkt mit der Geschäftsleitung von Douglas.
Andreas, 2 DC-10 Großraumjets, was sagst du dazu?
Ja, ich war auch fassungslos. Ich wusste zwar im Prinzip, dass es irgendwie im Gespräch war und das war letztlich auch nur eine Reaktion darauf, dass eben unglaublicherweise Pan International einen Vertrag in der Tasche hatte, der unterschrieben war mit Neckermann, der ihnen, glaube ich, über 5 Jahre 250 Millionen Mark Einnahmen garantierte oder Umsatz generierte mit Neckermann, dafür, dass sie eben ganz groß und gerade eben auch in Konkurrenz zur teureren Condor der Hauscarrier von Neckermann sein sollten. Und dazu brauchten sie eben auch großes Fluggerät. Und zu demselben Zeitpunkt gab es eben in den USA diese ganz neue Generation von damals zum ersten Mal Wide Body, also Großraumflugzeugen, die so genannt wurden, weil sie eben mit 2 Mittelgängen viel größer waren als alle damaligen Flugzeuge, nämlich unter anderem die Lockheed L-1011 TriStar und in Konkurrenz dazu eben die McDonnell Douglas DC-10, die später auch bei Lufthansa und Condor flog. Die war für damalige Begriffe riesig. Also das konnte sich noch keiner vorstellen, so eine große Maschine eigentlich. Gerade in Deutschland war das noch was völlig Neues, obwohl hier auch die allerersten Jumbos schon kamen von Lufthansa, aber trotzdem gerade im Charterflug war das undenkbar. Aber das war in dem Moment eigentlich kein Hirngespinst, weil sie hatten ja die Aufträge sozusagen dafür, so viele Reisende zu fliegen über so viele Jahre. Aber trotzdem ist es eine irre Vorstellung, dass diese wirklich Krauterfirma quasi ohne eigenes Geld, mit dem Geld von Zahnärzten und Freiberuflern, eine solche Bestellung aufgibt. Man muss aber auch sagen, das ist interessant, dass damals die DC-10 ein völliger Ladenhüter war und McDonnell Douglas in Long Beach, Kalifornien beheimatet, alles versucht hat, mit was für krummen Deals, daraus auch später irgendwelche Bestechungsaffären und so weiter, wie auch immer, zu versuchen, eben ihre Flugzeuge irgendwie zu verkaufen. Das heißt, da haben sich zwar sozusagen 2 gefunden, Pan International und McDonnell Douglas, die irgendwie beide in Not waren. Und das ist deswegen eine besonders bizarre Paarung in dieser Weise. Aber zu all dem kam es nicht mehr. Wir haben noch gar nicht erzählt, dass nämlich ganz kurz nach dem Absturz im November 1971 ist dann Pan International pleite gegangen, weil es ganz klar war, danach hatte keiner mehr Vertrauen in diese Firma. Auch Neckermann hat den Vertrag storniert, hat gesagt, wir wollen in Zukunft unsere Gäste nur mit zuverlässigen Airlines fliegen, so ein bisschen schwülstig und scheinheilig haben sie dann getan, dass sie jetzt also was Gutes tut den Reisenden und diese Never Come Back Airlines sozusagen, von denen es damals noch einige andere gab, sozusagen nicht mehr beschäftigen würden. Und das war wirklich das vollkommene Ende dieser Wildwest-Praktiken im deutschen Chartergeschäft, die eben letztlich eingeleitet wurde durch den Absturz.
Danach haben wir auch Uwe Renken gefragt, ob er Groll hegt gegen Pan International und die Verantwortlichen. Und auch da hat er wieder norddeutsch stoisch gesagt, nein, ich bin niemand mehr im Grunde böse. Beim Kapitän würde er sich bedanken, wenn er ihn nochmal treffen würde, sagte Uwe Renken. Und ja, ich war mir eigentlich sicher, dass er uns im Interview erzählt, wie dieser Moment, einen Absturz überlebt zu haben, sein Leben verändert hat. Und das war aber gar nicht der Fall. Er hat es ganz, ganz entspannt genommen. Dennoch hat die Sache einen Umstand in seinem Leben verändert, der Absturz. Renken hatte danach panische Angst zu fliegen, musste es aber trotzdem noch einmal tun.
Also ich bin nach dem Abflug einmal noch geflogen, aber nur deswegen, weil meine Frau zu der Zeitpunkt in München war. Und mein Schwager war hier in Bremen und da sagte er, ja gut, dann fliege ich doch einmal mit. Meine Frau hat von vornherein gesagt, ich fliege nicht wieder. Und dann wir rein und dann saß neben uns, da war eine Dreierreihe, mein Schwager da, ein Arzt da, ich in der Mitte. Dann habe ich da nur gesessen, wenn ich alleine gewesen wäre, dann wäre ich gleich wieder rausgegangen. Sobald das rund war, geschlossen, ging das Herz anders. Ja, aber ich habe das gut überstanden und wie wir in München gelandet sind, meine Frau, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass du überhaupt wieder fliegst. Ich sage, ja, nur einmal probiert.
Flugforensik und die erste Folge dieses Podcasts ist fast zu Ende. Ich möchte aber Andreas Späth fragen, du hast ja auch für mehrere Artikel in verschiedenen Publikationen, online und print, nochmal ausführlich recherchiert. Du hattest ein Privatarchiv zu diesem Absturz. Welche Erkenntnis, welches Erlebnis aus deinen Recherchen jetzt im Jahr 2021 ist besonders hängen geblieben?
Also erstmal einfach die Unmittelbarkeit der Begegnung mit diesen Leuten, die wirklich dabei waren damals. Das eigene Erscheinen von mir sozusagen am Unfallort, das eigene dort hingehen und wirklich sehen, wie das da aussieht, auch wie es heute aussieht, weil der Brückenpfeiler steht ja auch noch. Und es gibt sogar noch einen Baum, eine Eiche, die habe ich leider nicht sehen können, weil sie irgendwie auf einem abgesperrten Grundstück im dichten Wald steht heutzutage. Aber das ist die Eiche, die damals offenbar die halbe linke Tragfläche irgendwie abgeschlagen hat oder die da eingeschlagen ist, die Tragfläche. Und man heute wohl noch sehen, ich habe mal Fotos gesehen, wo man heute also noch sieht, wie die wirklich schief gewachsen ist danach. Also wie viele Spuren es sozusagen immer noch gibt nach 50 Jahren, sowohl bei lebenden Menschen noch, aber eben auch sozusagen ja an anderen stummen Zeichen.
Vielen Dank, Andreas, für deine wie immer tollen und kenntnisreichen Schilderungen in diesem Podcast. Das war die erste Folge. Wann die zweite Folge kommt, kann ich euch noch gar nicht sagen. Wir wissen allerdings, mit welchem Absturz sie sich beschäftigen wird, nämlich Swiss Air Flug 111. Bei Halifax ist die Maschine abgestürzt, auch eine Tragödie für die schweizerische Airline. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt doch diesen Podcast und schreibt uns über den Kontaktbutton auf der Website flugforensik.de. Ein bisschen Feedback kann auch gerne durchaus kritisch sein, Verbesserungsvorschläge. Wir machen das schließlich für euch und damit sagen Andreas Speth und Benjamin Dänisch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, tschüss.